Okay, wie viel der Geburtstag ist es denn überhaupt? Sieben? Sechs?
Ich dachte,
Weiß ich nicht
hast du
mehr.
nicht sechs gesagt?
Keine Ahnung.
Aber der ist schon fast einen Monat her, ne? Egal, ist ja unsere Monatsfolge, fast. Ich glaube, 2009 haben wir angefangen.
Am besten einmal kurz nachgucken, nicht, sonst wäre es peinlich. Ich hab den Browser schon geschlossen, damit das Internet hier nicht abbraucht.
Was du immer so machst? Mal gucken, ich habe das auf meiner Homepage geteilt, meiner Facebook-Seite. Man kann es natürlich auch direkt auf der Homepage
Der
nachgucken,
hier
aber.
hervorgegangen, der aus dem Podcast, der seit 2009 läuft.
Ja, alles klar.
Aber
Dann.
aus dem
Okay.
Twitter.
Ich hätte jetzt einfach nur nachgeguckt, wann wir die erste Episode online gesetzt haben und ich glaube, das war irgendwie der 8.6. oder sowas. Aber ich war nicht mehr sicher, ob es 2009 war oder 2010.
Ich habe das hier gar nicht drin. Aber 2009 hat der angefangen. Wenn ich das irgendwo geschrieben habe, dann stimmt das auch.
Ja. Wollen wir alle.
1a. Okay. Bitte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallihallo.
und ab und zu mal auch hier großartiger Gast, der Daniel.
Ja, danke. Hallo.
Und wir haben heute, wir feiern Geburtstag.
Und du bist der Matthias, hast du vergessen?
Habe ich überhaupt nicht vergessen. Das wollte ich noch irgendwo später großartig reinbringen. Jetzt hast du mir aber die Show
Selbstverständlich.
gestohlen. Ja, gut, ich bin der Matthias. Ist, glaube
Hallo
ich.
Matthias.
Ja, du,
Ach,
hallo
hallo
Daniel.
Matthias.
Ja, hallo. Wir haben Geburtstag.
Hallo Daniel übrigens.
Ja, hallo Patrick. Ja, Geburtstag. Wie alt werden wir denn?
Ich habe gerade nachgeguckt, wir werden sechs.
Nicht schlecht.
Sieben, aber du studierst nur sowas mit Mathe, ne?
Genau, ich will dann
2009.
in meiner Freizeit. Ey, oh ja, verdammt.
Tja, das war peinlich.
Okay. Ich will mit in meiner Freizeit will ich mit Zahlen nichts mehr zu tun haben.
Ah ja,
Das
gut,
ist
kann ich
meine
verstehen.
schlechte Ausrede.
Ach ja, schön. 7 Jahre haben wir das, machen wir das jetzt schon. Das ist eine verdammt lange Zeit in der Internetzeit. Das sind, ne, in der Internetzeit sind das ja, ein Internetjahr ist wahrscheinlich 7 Menschenjahre.
Dann sind wir schon fast tot, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Ja.
Aber da haben wir ja noch ein paar Jahre.
Ja, ich meine, man kann sich ja Gedanken darüber machen, ne? Sollen wir auch mal so anfangen wie sanft und sorgfältig, dass wir immer darüber versuchen, bekannter zu werden, indem wir immer so tun, als würden wir bald ja aufhören?
Auch nicht
Ob
schlecht.
das
Ja,
jetzt
haben wir ja schon ein
funktioniert?
paar
Auch
Mal
nicht schlecht.
versucht, wo wir dann weniger machen und so.
Ja.
Aber dieser Aufschrei, wo die Leute dann sagen, ah, viel zu wenig, der kommt ja nie so und darum funktioniert das Prinzip nicht
Ist
so.
auch irgendwie ein schlechtes Zeichen eigentlich auch, ne? Ja. Und wir wissen auch, haben wir uns eigentlich Gedanken darüber gemacht, ob unser neues Format bezüglich des monatlichen Cafés überhaupt funktioniert? Haben wir auch noch nicht, ne? Interessiert aber auch irgendwie keinen.
Ja, im Grunde genommen hat man auch genug andere Dinge zu tun gerade. Ne? Das ist, ja, wir müssen das Ding muss ja hier weiterlaufen, bis es zu einer widerlichen Werbeplattform umfunktioniert wurde.
Ich sag mal, du tust ja dein Bestes. Ne?
Vielen Dank, ich
Kein
arbeite
Problem.
hart dran,
Ja.
jeden Tag.
Ja. Ja.
Ja,
Umso
wir hatten.
verwunderlicher, dass wir heute nicht keinen großartigen Werbepodcast machen und auch nicht irgendwie großartig nur über Videospiele lästern, sondern wir haben tatsächlich
Stimmt.
wir haben eine Idee gehabt. Naja, eigentlich hat Daniel wieder die Idee gehabt, muss ich jetzt
Naja,
fairerweise
und die
dazu
Idee kam noch nicht mal von mir, sondern Kite hat uns dieses Blockstückchen zugeworfen. Und
Also Kite
zwar haben
hat eine
wir.
Idee gehabt.
Ja, und Kite hatte die Idee, beziehungsweise hat uns ausgesucht, das zu beantworten. Das ist aber jetzt auch schon, weiß ich nicht, 2, 3 Monate her. Aber es hat sich nicht anders ergeben.
Ich kann mir
Und.
richtig vorstellen, wie er sich die letzten Folgen angehört hat und so ein Quatsch. Leute, hier, bevor ihr weiter so einen Mist macht, hier habt ihr mal eine gute Idee.
Hier hast du das Blockstöckchen, ja. Ja, wie gesagt,
Da
wir haben
müssen wir am Ende
von.
das auch noch Leuten weitergeben, ne?
Ja, richtig, stimmt. Das musst du dann machen.
Ach,
Ich
toll.
diese Internetsachen verstehe ich nicht.
Ja.
Und ja, wir haben eben vom Haus der Renunziation, also von www.unknown-armies.de, haben wir dieses Blockstöckchen bekommen mit insgesamt 10 Fragen plus 2 Bonusfragen. Und da waren einige Sachen dabei, die ganz interessant waren. Und da wir schon lange keine normale Episode mehr hatten und ich letztens irgendwo gelesen habe, dass man unsere normalen Episoden immer so toll fand mit guten Ideen und so, haben wir jetzt keine guten Ideen, sondern wir beantworten Fragen rund um das Thema Rollenspiel. Und das haben wir, glaube ich, bisher immer für diese Geburtstagsepisoden gemacht. Früher haben uns Leute Fragen gestellt, dann haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt. Dann haben wir aus Büchern Fragen genommen, die uns
wir ich erinnere mich. Haben. Ja, genau. Das war letztes Mal, glaube ich.
Das waren die Statements, die wir dann aus dem hier Dinge, die wir über Spiele denken oder so gefunden haben. War auch ziemlich cool. Aber jetzt beantworten wir die Fragen von Kite, die er uns mit diesem Blockstöckchen gestellt hat. Ja, und wir gehen dann schön nacheinander vor. Ich hoffe, dass wir uns relativ kurz halten bei den Fragen, außer irgendwas ist super interessant. Dann werden wir uns da vielleicht ein bisschen verquatschen. Aber gut, wer möchte denn starten?
Da fragt doch jemanden von uns die erste Frage.
Ich habe die Fragen nicht ganz vorliegen, ich habe sie nur paraphrasiert. Aber ich kann dich natürlich fragen.
Das hat er
auch vorher angekündigt. Ich habe ihn in die Falle laufen lassen.
Vielen Dank.
Eiskalt gemacht,
einmal,
Patrick.
Sehr ja, gut. Einmal
bleib drin. Okay, Daniel, dann frage ich dich einfach. Welches Rollenspielprodukt hat dich persönlich am meisten geprägt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist gar nicht so einfach. Mein erster Weg wäre natürlich Cthulhu, weil ich dafür am meisten gearbeitet habe, am meisten geschrieben habe. Und das hat mich wahrscheinlich von der ganzen Zeit am meisten her begleitet. Jetzt könnte ich aber auch sagen, es ist DSA 3, weil damit habe ich gestartet.
Yeah.
Aber ne, hat mich das dann letztendlich geprägt? Ich weiß es nicht. Ich würde dann doch zu Cthulhu tendieren. Das ist das Spiel, was mich am meisten geprägt hat. Wie sieht es denn bei dir aus, Matthias?
Also, ich habe auch so einen Zweiteiler, ne, beziehungsweise ich habe eigentlich dasselbe Problem wie du. Ich habe mit D&D angefangen und habe mich deswegen gefragt, ist das das Spiel, was mich ja quasi ins Rollenspiel überhaupt erst reingebracht hat? Gleichzeitig war aber dann der Wechsel nach ein paar Jahren zu Cthulhu, der dann irgendwie diese Welt nochmal geöffnet hat. Und dann haben wir mit anderen Leuten gespielt, dann haben wir was anderes gespielt, dann hat sich irgendwie dadurch, dass wir es in der Gegenwart gespielt haben, hat sich nochmal dieses Hobby so intensiviert und wir hatten irgendwie alle wieder neuen Spaß daran und irgendwie ist das nochmal, ist die Leidenschaft dafür dann nochmal explodiert. Also würde ich auch Cthulhu sagen tatsächlich.
Patrick, welche DSA-Version hat dich denn jetzt am meisten geprägt?
Ja, ich meine, es ist so das, was ihr sagt, wobei es bei mir nie wirklich aufgehört. Also nein, es gab natürlich die... Also bei mir ist es DSA und es war dann wahrscheinlich am ehesten DSA 3. Wobei ich nicht weiß, ob das nicht auch schon noch 2 war, keine Ahnung. Also den Unterschied habe ich nie verstanden, wie ich auch sehr lange brauchte, um zu verstehen, dass es bei Fernsehserien Staffeln gab. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten geprägt hat und auch immer noch irgendwie, dadurch, dass wir es immer noch spielen, ist es ja nicht so ganz abgeschlossen. Wobei Cthulhu und dadurch, dass wir das dann ja im Freundeskreis und im Unikreis angefangen haben zu spielen, ja so die zweite Rollenspielwelle meines Lebens ausgelöst hat.
Ja, so haben wir uns ja kennengelernt.
Genau, nach der harten Politik und dem schwierigen Studium dann Cthulhu
das
gespielt.
Stimmt, ja.
Von daher würde ich auch diese beiden Systeme schon als das sehen, was mich da am meisten geprägt hat in dem Sinne. Aber da ich jetzt gerade als letzter dran bin, was ist denn die beste Regel, die dir in einem Rollenspiel je untergekommen ist, Matthias, und was die schlecht?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja.
Willst du Wetten annehmen auf das, was ich am besten
ich, ganz ehrlich, finde? Ich habe keine Ahnung. Ich musste darüber ein bisschen länger nachdenken.
Ach so.
Aber,
tatsächlich, also das Schlechteste, da hat mich sofort was angesprungen. Und das waren die Ringenregeln bei Dungeons and Dragons Version 3.5. Also sowas habe ich noch nie gesehen und das war etwas, ich sag mal, nur die Reitenregeln oder der berittene Kampf war schlimmer. Das haben wir einfach nie gemacht. Also, oder wir haben auch, glaube ich, dann extra keine Monster gewählt diese Monster nicht gewählt, die überringen und im Ringkampf, du musstest erst den Ringkampfwurf machen, das war dann ein vergleichender Wurf, der hat dann entschieden, ob du überhaupt handeln konntest. Und das war total abgefahren. Bei der besten Regel, da musste ich auch etwas länger nachdenken und habe mich dann dafür entschieden aus, wie hieß das System, Trail of Cthulhu?
Ja.
Davon das Szene-Schild.
Ah, so,
Ach,
ja.
das ist ja krass. Okay. Ja, der, ne, guck mal, ich habe mir halt Gedanken darüber gemacht. So, und ne, ich hier,
Auch das eine, das ist auch das Einzige aus dem Spiel, was ich wirklich verstanden habe. Nein, also verstanden schon, aber was wirklich gut funktionierte.
Ich mache es mir jetzt auch total simpel, weil ich habe das damals auch hier Burg Rieneck, ja, in der großartigen Cthulhu-Convention habe ich damals Trail of Cthulhu zum ersten Mal gespielt, geleitet von deinem Freund Daniel.
Andreas.
Andreas, genau, und ja, und bei dem habe ich das zum ersten Mal gesehen und er das direkt zu sehr guten Zeitpunkten einsetzen können und ja, und dann habe ich, ne, also wer jetzt gar keine Ahnung hat, das ist einfach nur ein Schild mit Szene steht da drauf und das soll allen Spielern zeigen, die Szene hier ist vorbei, hier gibt es nichts mehr zu holen, nichts mehr zu fragen, nichts mehr zu tun, ihr könnt weitergehen.
Ihr müsst nicht noch jeden weiteren Raum noch mal fünfmal durchsuchen. Ihr habt alles. Ihr, ja. Ja,
Ich
das ist echt
fand
gut. Und ich fand
das
das.
deswegen, es war wirklich für so ein Tempo war das toll. Hat mir sehr gefallen. Ja, das war mein bestes und schlechtestes.
Sehr gut. Ja, bei mir die beste Regel, die ich so im Laufe meines Lebens so gesehen habe, stammt natürlich auch aus einem der besten Spiele, die es im Laufe der Zeit so gegeben hat, nämlich aus Pendragon.
Na, ich wusste es.
Und die Idee, seinen Ritter in Persönlichkeitsmerkmale zu teilen, die einen Gesamtwert von 20 haben, aber
Das ist
die
nicht ernsthaft deine beste
von,
Regel.
aber selbstverständlich, aber du kannst eben,
Überleg mal, wie lange wir darüber diskutieren mussten, bis wir das kapiert haben.
das ist nicht
Und es
schwer
macht
zu
immer noch keinen
verstehen.
Sinn.
Das ergibt unglaublich viel Sinn. Das nimmt, wenn man überlegt, dass das aus den 80ern ist, das Spiel, was das alles schon von Konzepten wegnimmt. Naja, um kurz zu erklären, worum es geht. Du kannst eben gerecht und ungerecht sein und beide Werte ergeben den Wert 20. Du bist also mit 13 gerecht und dann mit 7 ungerecht. Und wenn du in eine Situation kommst, wo du nicht genau weißt, was dein Ritter so tun würde, dann würdest du mit einem W20 würfeln, zum Beispiel, ob er gerecht ist und diesen, ne, diesen Bauer hier sein Recht zugedacht hat. Und würdest dann einfach einen Wurf machen und wenn du drunter würfelst, hast du geschafft. Und wenn du drüber würfelst, dann prüfst du, ob du ungerecht bist in dem Fall.
Ja, und
Das
dann
ist ziemlich
brauchst du
großartig.
auch eigentlich quasi, ne, dann brauchst du gar nicht mehr so richtig rollen. Also du brauchst dir
Nein,
das selber gar nicht mehr überlegen. Du
das
würfelst einfach, wie du dich entscheidest.
der
Ne?
der
Kommst
unter du
direkt
musst
ein Dilemma, jegliche Dilemma werden sofort aufgelöst, weil du einfach nur würfeln brauchst
Nein,
hier.
du
Und
musst voll
dann das dein Charakterwert spricht für sich.
Ich werde dich gleich zu einem Ringkampf herausfordern, wenn du so
Oh
weitermachst.
Mann, und das nach der und die Regel.
Ja,
Das
nein,
Schlimme ist,
also
also ja, ich mach mich, also ich find's wirklich, ich
das
fand's
Konzept.
wirklich, wir haben sehr lange darüber diskutiert und ich weiß auch, dass wir in der Pendragon-Folge genau darüber, über diesen Punkt diskutiert haben,
Sehr
glaube
lange
ich.
diskutiert.
Deswegen würde ich den jetzt
Sehr.
auch nicht nochmal komplett durchziehen, aber ich finde es absolut irre, dass du das als die beste Regel, das hast du jetzt nur absichtlich
Es.
gemacht, um mich hier aus der
Nein,
Reserve zu
nein, eigentlich nicht. Es ist wirklich so, das hat schon fast etwas von den Fate-Aspekten. Nichts umsonst ist es eben einer der absoluten Rollenspielklassiker, Pendragon. Ne? Also das
Was
Meisterwerk von
das
Greg
jetzt mit
Stephan.
Fate-Aspekten zu tun hat, das.
Das
Gut,
erkläre ich
okay,
dir mal
weißt du
in
was?
einer
Kommen wir doch zu
weiter
der schlechtesten Regel
in
einfach, die du
einem
hier.
genaueren Gespräch, wenn wir das mal ausdiskutieren. Ja, die schlechteste Regel, da kann ich dann wieder auf etwas zurückgreifen, was mich vielleicht doch ein bisschen geprägt hat, nämlich eine Fertigkeitsprobe bei DSA, die ich mit 3W20 auswürfeln muss. Da muss ich einfach sagen, und ich habe letztens einen interessanten Blogbeitrag dazu gelesen, wo jemand die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet hat, wie es aussieht, wenn ich eine Fertigkeitsprobe mit 3W20 machen muss.
Da gibt es Internetseiten zu, wo du das ausrechnen
Ja.
kannst.
Und das Beeindruckende war, dass ihr zum Schluss kam, dass eine Vorhersagbarkeit eigentlich nicht gegeben ist.
Ja, es ist, also, ich weiß,
Das ist ziemlich beeindruckend.
wenn ich was vorbereite und ich will wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Charakter von mir das schafft, dann habe ich diese, darum weiß ich, dass es so Internetseiten dafür gibt, wo ich dann als Spielleiter nachgucke, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit ist. Ja.
Das ist echt krass.
Wobei
Also,
ich finde, also, ja. Ich finde es immer noch okay.
ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Ich glaube, jeder kennt die 3W20-Probe. Bin ich nie mit warm geworden. Aber ja, ist
Bringt
manchmal so.
Spannung an den Spieltisch, weil du bei jedem Wurf noch scheitern kannst, selbst beim letzten dann.
Das ist das Erschreckende dabei.
Vielleicht ist das jetzt ja die Patricks beste Regel. Die
ja, genau. Meine beste Regel ist, sind die Distanzklassen. Nein, also da fange ich mit dem an. Nämlich, dass es auch bei DSA Distanzklassenkämpfe bei DSA 4, wo du dann, wir haben das einmal ausprobiert und sofort wieder abgeschafft, weil du ewig dann unter Umständen damit beschäftigt bist, der eine kämpft sich näher ran, der andere kämpft sich weiter weg, ohne dass Schaden ausgeteilt wird. Das heißt, du verbringst Runden damit, dich in die richtige Kampfklasse zu kämpfen. Das war schon und ist aber auch nicht ganz unwichtig, weil dadurch natürlich ein Dolch und ein Stabkämpfer schon auch eine gewisse ja, eine gewisse Bedeutung bekommen im Spiel. Und auch wenn es optional ist, ist es dann schon wieder wichtig. Egal, will ich nicht so drauf eingehen. Ich habe zwei Regeln, wobei ich die als beste Regel waren für mich die, oder es sind beides irgendwie Regeln, die mich ziemlich geprägt haben, wenn man so will. Aber am besten ist dann die, sind die bei Fate die Punkte, wo du selber was machen kannst. Also wo du einen Punkt ausgibst, um selber in der Spielwelt irgendwie eine Kleinigkeit zu schaffen. Finde ich eine absolut.
Sehr gut, sehr gut.
Absolut. Für mich eine völlig überraschende Regel damals, als wir das zum ersten Mal gemacht haben. Super Einbindung von Spielern, die aber gleichzeitig, so war meine Erfahrung, eben auch dazu führt, dass du als Spieler dir jetzt nicht das nicht als Cheaten verstehst und ich mache mir jetzt hier das alles super einfach, sondern auch so ein bisschen überlegen musst, wie mache ich es auch interessant. Denn niemand hat was davon, wenn alles total simpel und langweilig schnell dadurch geht, sondern als ich dann zum Beispiel den vom Daniel den Zettel und Stift bekommen habe und gesagt habe, hier, mal doch mal den Plan von dem Flughafen, wo ihr gleich drauf wollt, wo eben schon das Gefühl da war, ich mache jetzt ja nicht so ein simples Ding, sondern da muss auch ein bisschen Herausforderung drin sein.
Das waren wir drei, die wir das dann damals die erste Runde gespielt
genau. haben. Genau, das war eine der besten.
Wir sind hier, Palp, wir sind von den Nazis geflohen.
Ja.
Ich habe mit so einem Punkt dann hier eben so eine Kneipe erschaffen.
Ja,
und
genau.
Mich da, das war großartig.
Das war eine der unterhaltsamsten Runden, gefolgt dann von einer der langweiligsten Rollenspielrunden, die ich je hatte. weil dann hat dasselbe, da ist dann irgendwas, keine Ahnung, da hatte jeder, glaube ich, irgendwie einen beschissenen Tag gehabt. Und da hat gar nichts funktioniert.
Okay.
Gut, das andere ist eigentlich auch nur, weil eine Überraschung gewesen, weil es so super packte. Die Stabilitätspunkte bei Cthulhu finde ich ein super Aspekt, der das Spiel da einbindet. Aber eben nicht ganz so genial und auch nicht ganz so übertragbar wie diese Chips von Fate. Aber Daniel, du hast ja jetzt ein paar Jahre Spielleitererfahrung. Wenn du heute nochmal eine Spielrunde starten könntest, die inhaltlich und vom Stil her genauso läuft wie deine allererste, würde das funktionieren? Warum, beziehungsweise warum nicht? Das steht bei der Frage hier nicht dabei, aber...
Du fragst es einfach.
Ich frag's einfach, knallhart.
Sehr gut.
Investigativ.
Ich glaube, das ist jetzt das Problem, ich kann mich nicht erinnern, was die erste Runde war. Entweder war es diese DSA-Runde, wo ich das Gedicht am Anfang vorgetragen habe, was ultra peinlich war.
Du hast das Gedicht vorgetragen?
Ja, natürlich.
In deiner ersten Runde musstest du ein Gedicht vortragen?
Das steht in dem Abenteuer drin. Ich muss das mal raussuchen. Oder
in welchem Abenteuer? Ach, du hast geleitet und hast dann das Gedicht
geleitet.
Okay.
Ja, genau.
Ich dachte, man hätte dich als Spieler genötigt, so
nein, als erstes hier es geht ja darum, wie die ersten, ne, das Leiten, ob ich das nochmal so leiten würde. So.
Das steht hier, das steht hier nicht drin, würde ich darauf hinweisen.
Na,
die Spielrunde starten. Ja, okay, aber komm.
Das weiß ich nicht mehr, ob das war. Ich glaube nämlich, dass es das andere war. Und das andere war das Abenteuer der Zug durch das Nebelmoor.
Ah, super.
Und Patrick wird vielleicht wissen, dass dieses Abenteuer aus heutiger Sicht nicht mehr zu spielen ist. Denn es ist eigentlich ein Solo-Abenteuer. Und das geht einfach nicht. Du hast diesen Pfad durch das Nebelmoor und auf diesem Weg, du kommst ab und an, kommst an so eine Kreuzung, kannst dann aussuchen, ob du nach links oder nach rechts gehst. Und hast du dann Begegnungen und du musst immer Räder abstreichen, die im Laufe des Zugs durch das Nebelmoor kaputt gehen und sowas. Und ich werde mich auch immer erinnern an die Situation, wo du den Neunaugensee rüberkommen musst. Und dann stand da drin, würfeln sie einfach ein paar Mal und murmeln sie vor sich hin, ob die Spielercharaktere so rüberkommen. Ich glaube nicht, dass das sich noch vereinbaren lässt mit dem Spielstil, den ich jetzt habe.
Vielleicht mit leichten Veränderungen.
Ja.
Leichten Modifikationen.
Leicht ist das Wort, ja. Nee, also ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Muss ich dann leider sagen. War auch nicht so geil. Patrick, wie war es bei dir?
Ich glaube, es wäre ähnlich. Also aus zwei Gründen. Zum einen waren die Abenteuer, also das ist ja das, was du gerade beschreibst, die Abenteuer waren ja einfach auch noch anders ausgelegt. Ne? Die Freiheit und weniger kampforientiert das ist ja heute in der Regel schon etwas anders ausgelegt vom Abenteuerstil her. Und das wird heute allein schon nicht mehr funktionieren. Ich meine, meine ersten Runden, da war ich Teenager-Alter, da hat man das, also ich finde, man spielt das heutzutage ernster und ich weiß nicht, ob ich das nochmal so machen würde, wollen, könnte, ob auch meine Mitspieler da Lust drauf hätten. Also ich merke das allein schon, wenn ich jetzt so diese 7, 8 Jahre, ich weiß nicht, wann ich jetzt die 7 gezeichneten Kampagne angefangen hatte, aber es war, glaube ich, auch 2008, 2009. Und im Laufe der Zeit hat sich mein Stil so angepasst, dass ich das selber wahrscheinlich gar nicht mehr könnte. Weil man einfach damit wächst auch so ein bisschen, wenn man das ernsthafter spielen will. Wie ist es denn bei dir, Matthias?
Also ich habe die Frage dann eben nicht als Spielleiter verstanden, sondern wirklich quasi, ne, wie war die erste Spielrunde vielleicht, in der ich auch...
Es ist ja auch so, dass Daniel und ich, glaube ich, stärker Spielleiter sind als du. Darum ist das, glaube ich, ganz automatisch. Ich meine,
bei Daniel kommt's ja, ist ja wirklich 1-1, weil er auch das erste Mal direkt geleitet hat. Ne? Ich weiß noch, dass ich dann quasi ja ganz schüchtern in so einer D&D 2, hier AD&D-Runde saß. Und ja, deswegen inhaltlich und vom Stil, das habe ich jetzt etwas anders gedeutet. Und die Aspekte, die mir dann so vor den Sinn kommen, Moment mal, was hat die Spielrunde damals ausgemacht? Das war eine D&D-Runde, die waren, glaube ich, mit 7 oder 8 Leuten. Das war direkt nach der Schule und dann 8 Stunden lang bis in den tiefen Abend hinein. Ja. Und das sind dann eben so die Aspekte, die für mich heute außer Frage sind. Ich meine, eigentlich würde ich sogar sagen, vielleicht tragischerweise bei der Zeit, da ich gerade, also nochmal mit 7 oder 8 Leuten Rollenspiel spielen, kann ich mir nicht mehr vorstellen. Weiß ich nicht, ob ich das so... Ich glaube, da hat man sich gewollt von gelöst, dass dann dem Einzelnen vielleicht mehr, man dem mehr Zeit zumuten kann. Ich glaube nicht, dass ich daran noch viel Spaß hätte. Auf der anderen Seite, es war ja schön, es war ja lustig. Es war eben dann eher so eine große Freundesrunde und aus den bekannten Gründen, dass man jetzt nicht mehr nach der Schule so viel Zeit dann hat, dass man vielleicht mit den Leuten das auch nicht mehr so einfach planen kann. Ich glaube, das kann dann jeder nachvollziehen. Würde das inhaltlich und vom Stil her nicht mehr so laufen können wie früher.
Tja, so ist das.
Ja. Ja, und wenn wir schon in so einer
die Nostalgiephase.
Nostalgiephase sind, tatsächlich, Daniel, was vermisst du heute am Rollenspiel, was vor 20 Jahren, beziehungsweise in den ersten Jahren, als du angefangen hast, noch anders und viel besser war?
Vor 20 Jahren noch anders und viel besser war. Ich,
20 Jahren, kann das hinkommen? Nein, ein bisschen weh. Nicht ganz.
Da war ich noch sehr jung. Wobei, so jung auch nicht mehr. Verdammt.
Das kann schon.
Ja, 2016.
Ja, das kann schon alles passen.
Ja, das stimmt. Was auf jeden Fall toll war früher, war einfach in den örtlichen Spielwarenladen zu gehen, um sich Rollenspielprodukte zu kaufen. Ne?
Oh ja, das...
Das war schon ziemlich geil. Ich werde das nicht vergessen, dass ich mit meinem Vater in einem großen, einer der größten Spielwarenläden hier in der Gegend war. Und da hast du einfach einen eigenen Aufsteller gehabt mit DSA, da waren hier das große schwarze Auge war da drauf und konntest da durchblättern und da hatten die alle zig Abenteuer und Boxen und Schachteln und sowas. Und dann war in der Ecke war so ein anderes Ding mit so einem roten Aufsteller mit den ganzen AD&D-Sachen dann da drin. Das hier Kampagnen-Set und das Priester-Set und so weiter und so weiter. Das war schon was anderes. Heute musst du ja in Internet-Shops kaufen oder findest irgendwie so Rollenspielläden. Und wobei, ich wüsste gar nicht, müsste ich hier schon wieder ewig fahren, bis ich zu einem Rollenspielladen komme. Ja, ewig nicht, aber du müsstest eben ein bisschen fahren und wir sind ja alle faul. Außerdem fährt man im Ruhrgebiet nicht gerne Auto, weil die Straßen alle so voll sind.
Ja, kann auch aber kein V benutzen.
Das ist aber auch sehr teuer. Und du fährst ja dann durch mehrere Waben und
ja,
das
ja,
wird dann immer teurer. Ja, das ist ziemlich, ziemlich übel. Naja, jedenfalls, das vermisse ich schon. Also das ist irgendwie auch ein bisschen abträglich dafür, dass man natürlich auch keine neuen Leute irgendwie in das Hobby bekommt, weil wer soll wissen, dass dieses Hobby existiert, wenn man die Dinger nirgendwo kaufen kann. Also das ist irgendwie ein bisschen schade.
Das ist ein guter Punkt, hör nicht.
Tja, habe ich mich auch darauf vorbereitet.
Oho.
Matthias, was hast du denn?
Ja, ich hab das wirklich auch so ein bisschen nostalgisch aufgefasst. Vielleicht ein bisschen zu dramatisch. Ich habe mich dann auch so erinnern müssen und ich glaube, ich kann es am besten zusammenfassen. Vor 20 Jahren war das einfach, ja, kann man sagen, man hat unbeschwert sehr viel Zeit dafür.
Ja, aber es ist so, genau.
Es ist ja, ich wirkt ein bisschen.
Also, nein, aber das meint, ist auch
das,
mein
Das Punkt. Ist auch so ein bisschen, ich will auch diese Gruppe, die wir damals hatten. Ich meine, wir waren es noch nicht mal immer überall grün, aber wie ich gerade auch, ne, in dem Punkt davor, das war eine große Gruppe, eine große Freundesgruppe. Und ich hatte dann gerade durch diesen Wechsel zu Cthulhu, hatte ich das Gefühl, also wir haben das nicht immer alles sehr ernst genommen und an den richtigen Stellen haben wir es dann aber wieder ernst genommen. Und das hat irgendwie alles sehr gut funktioniert. Aber naja, die Zeiten sind halt, ne? Ich meine, viele Freunde verliert man aus welchen Gründen auch immer. Und das war, ja, vor 20 Jahren war das auch eine ganz tolle und ich fürchte, ja, weil das so lange her ist, ja, heroisiere ich vielleicht jetzt diese Truppe, aber das war eine ganz tolle und ja, unbeschwerte Zeit. Das hat riesig viel Spaß gemacht, damals mit dieser großen Freundestruppe Rollenspiel kennenzulernen, sowohl im D&D als auch den Horroraspekt in der Gegenwart nachher. Nicht ohne Probleme, wenn ich überlege, wie wir uns teilweise an die Spiele rangetastet haben, wie naiv und welche Diskussionen wir geführt haben über Spieler, Tode und so weiter, worüber wir jetzt heute, überleg mal, wie wir uns damit auseinandergesetzt haben und welche Klarheiten wir uns vielleicht auch erarbeitet haben, die damals aber gar nicht so da waren. Wir haben gesagt, ja, Ungleichheiten im Spiel, Fairness, nee, Quatsch, wieso? Wenn der das Monster nicht besiegt hat, dann kriegt er keine Erfahrungspunkte. Und dann hast du nachher vielleicht total unsinnige Sachen da gehabt, wo du jetzt heute drüber nachdenkst und der an den Kopf fasst und denkst, immer, ist, ne, wir haben dann und vielleicht haben wir natürlich selber auch darin, dann haben wir unseren Fairness-Begriff erweitert. Meine Güte, was wir, ne, also man kann das jetzt auch, jetzt wird es wirklich auch vielleicht zusammenfassen, was ist das für ein schönes Hobby? Und über wie viele Sachen im gemeinsamen Spiel man über Fairness und das auch das Zusammenspiel, das Zusammenfügen von verschiedenen Interessen, ach ja, kann man Bücher drüber schreiben. Also war jetzt vielleicht ein bisschen, der Punkt ist jetzt ein bisschen ausgeufert, aber ich hab, ne?
Ja, bei mir ist es ähnlich, so ein bisschen die Zeit, ne? Also, aber auch das ist vielleicht heroisierend, aber so die Sache, jedes Wochenende hat man sich dann getroffen, so wie du es sagtest, ne? 8 Stunden irgendwie problemlos durchgezogen und nächstes Mal hat jemand völlig anderes ein Abenteuer geleitet, du bist mit den gleichen Charakteren dahin, du warst am anderen Ende der Welt, völlig egal, hing alles nicht miteinander zusammen, aber die Stufen passten ja, so, und dann hat irgendjemand das nächste Abenteuer gemacht, ne? Völlig egal, Hauptsache du hattest Spaß, das ist so dieses Unbeschwerte, ne? Also Heutzutage denken wir in Kampagne, das muss zusammenhängen, irgendwie NSCs müssen auftauchen, am besten noch der persönliche Hintergrund. Das klingt jetzt so jammernd, aber es ist eben anderes Herangehen an das Spiel.
Ja.
Ne? Früher bist du einfach hin, hast einen tollen Tag mit deinen Freunden gehabt, irgendjemand hat das Abenteuer vorbereitet und war gut. So,
Ja.
so lief das dann einfach ab. Und ich meine, ich bin ja schon noch in der glücklichen Lage, dass wir halbwegs regelmäßig spielen. Aber bei DSA und dann auch so Samstag durch, ne? Aber auch das merkt man ja schwieriger. Jetzt ist die eine nach Passau gezogen und schon bricht das auseinander. Und ich glaube, das ist, also es bricht nicht auseinander, aber du spielst eben nur noch Anno Dozimo. Und ich glaube, das ist das, was eben das Erwachsensein dann auch mit sich bringt.
Ja, und natürlich, und vielleicht ist das ja dann auch das Problem, du spielst ja dann anders, vielleicht auch wenn du seltener spielst. Ne? Weil du die Zeit vielleicht besser nutzen möchtest. Dazu kommst du ja gar nicht, wenn du wirklich regelmäßig 8 Stunden spielen kannst. Wenn ich überlege, wie wir teilweise, na, was wir noch für anderen Kram nebenbei gemacht haben. Naja, aber will den Punkt jetzt nicht überreizen.
Ich glaube,
Ganz, ganz interessante.
wir sollten mal Dungeon Crawl Classics spielen, dann können wir nochmal dieses Ding
Wie
wieder
früher, dann
erleben.
muss ich erstmal wieder, also ein paar Flaschen Bier nochmal hier mitnehmen.
Ach so, ich verstehe. Diese Gruppe von 14-Jährigen
Ja,
mit den
Entschuldigung, wir sind hier in
Supernerds.
Deutschland, ne?
Ja,
Da
es
ist
stimmt.
alles in
Und
Ordnung.
im Ruhrgebiet,
Aber
ja.
bevor ich mich hier total verhaspel, kommen wir direkt zum nächsten Punkt.
Nächste Frage.
Patrick, ich stelle dir die Frage: Welche Settings sind im deutschsprachigen Raum deiner Meinung nach völlig unterrepräsentiert?
Das, was ich gesucht habe und was ich finde, schwierig zu finden, ist Cyberpunk. Du hast Shadowrun, da hast du aber diesen Fantasy- und Magiekram mit drin. Ich glaube, es gibt auch irgendwo noch dieses Cyberpunk 2, aber ich glaube, das wird ja auch nicht mehr rausgebracht. Das gibt es dann noch irgendwo in der Sammlung, dieses Cyberpunk 2020, was ja schon fast erreicht ist, noch gruseliger in 4 Jahren.
Das ist vielleicht auch ein Grund, warum Cyberpunk nicht mehr so funktionieren kann, weil wir leben schon in einer Welt, in der Cyberpunk
Ja,
veraltet ist.
also ich weiß auch nicht, ob ich es dauerhaft spielen wollen würde, aber das ist mir vor ein paar Jahren, war das so das, was mir durch den Kopf ging, was wirklich fehlt. Ne? So Endzeit, da kommt jetzt langsam ein bisschen was, war noch was anderes, was mir fehlte, aber Cyberpunk ist so das, was mir
Ich
so durch den
meine,
Kopf ging.
wir reden ja von unterrepräsentiert, das heißt ja nicht, dass es gar nicht gibt.
Ja,
Ich meine, auch
ja.
zu Endzeit und zu Cyberpunk gab es immer so ein paar Sachen, aber ich schließe mich deswegen direkt an. Ich hab nämlich ebenfalls Cyberpunk gesagt, weil ich quasi das große Rollenspiel vermisse so ein bisschen. Und da ist Shadowrun hat eben da einen anderen Aspekt noch mit drin, der, ne, dann von diesem Cyberpunk sich dann doch so ein bisschen löst. Und ich bin nun mal ein großer Fan von Ghost in the Shell und ich habe mir immer etwas in diese Richtung vorgestellt. Ja, und das, ja, ich hätte immer noch gerne, glaube ich, mein großes Ghost in the Shell Rollenspiel.
Ja, Daniel, jetzt fehlt nur noch du.
Das letzte, also ich hatte die Frage auch so verstanden, was generell am Markt fehlt. Von Settings her würde ich sagen, es fehlt eigentlich Horror, der nicht Cthulhuid ist. Ich würde jetzt spontan gar nicht so viel einfallen.
Zombies,
Ja, aber gibt's das auf Deutsch?
Geister, ganz hier White Wolf, ein bisschen so, was dann noch von der Vampire hier
Ja,
Reihe abfiel.
aber das gibt's ja, also Vampire ist ja noch mal ein Spiel, was irgendwie in der Richtung geht, die mir nichts, aber so ein klassisches Gespensterding oder irgendwas, was christliche Mythologie aufgreift
Ja,
oder sowas.
wurde
Es
vielleicht
gibt,
dann auch
ne?
durch
Also
Cthulhu so ein
Kult.
bisschen erschlagen, ne? Das
Ja,
dann, das ist
das ist
das
eben,
Horrorrollenspiel und
genau,
alles
ja. Ich
ihnen
meine,
entgegen.
nicht, dass ich jetzt nicht mögen würde, ne? Aber es ist eben so, ja, der Mythos ist natürlich dann auch in gewisser Weise beengend, ne? Also er gibt die
Ist
Richtung
aber, ja,
vor,
ist aber
aber.
vielleicht genauso, wie man vielleicht sagen könnte, Shadowrun hat vielleicht ähnliche tolle, große Produkte im Cyberpunk-Setting hier erschlagen, kann man sagen, ja, Cthulhu hat vielleicht nie wirklich, hat dann, ist schwierig für andere generische Horrorspiele gemacht, dann stark zu werden.
Ja, das kann gut sein, ja. Und jenseits von Settings hatte Kite noch einen wichtigen Punkt gesagt, was er vermisst auf dem Markt, Zeitschriften. Es gibt keine Zeitschriften mehr. Das finde ich auch sehr schade.
Ach so, du meinst hier so
Rollenspiel, ja,
es gibt ja den
Rollenspielzeitschriften.
Mephisto.
Ja, gut,
Aber die ist ja auch
aber
sehr, ist ja sehr bunt, ne? Das ist ja generell eine
genau.
Fantastik-Zeit, obwohl die hat immer noch einen großen Rollenspielanteil.
Ja. Aber sonst so die typischen Rollenspielsachen, so vier, ich meine, ne, der Dragon natürlich, ich meine, gibt's eben, gab's nie, doch gab's mal auf Deutsch, aber irgendwie nur 16 Ausgaben lang. Aber so richtig, richtig Zeitschriften gibt's gar nicht mehr. Aber ich kann's verstehen, wir haben 4,5 Jahre eine Zeitschrift gemacht, es macht nicht viel Spaß, ist viel Arbeit.
Ja gut, die Frage ist ja, ob sich das dann, ich meine, viel Spaß, wenn es ja Arbeit ist, die Frage ist, ob sich das dann nicht lohnt, ne? Also dann sind es, ich meine, aber ich stelle mir die Frage, es gibt so viele kleinere Hobbys, na, kleiner will ich nicht sagen, aber auch exotische Hobbys, die ihre Zeitschriften haben und irgendwie finanzieren
Ja,
können, ne?
15 Uhrenmagazine am Bahnhof zum
Ja,
Beispiel.
es ging mir auch als erstes durch den Kopf, die
Ja,
Uhrenmagazine.
echt.
ja, ja.
Ja. Auf der anderen Seite, ich sag mal, die Zeit, vielleicht sind wir dann einfach von Zeitschriften hin zu Newsblogs aller Art, die es ja auch im Internet
Es
gibt.
gibt sowas wie
Es ist ja nicht,
Podcasts, habe ich
oder auch
gehört.
Podcasts, genau. Es ist ja nicht so, als würde man nicht, als gibt es keine Möglichkeiten, dann auch über Zeitschriften sich oder über Blogs dann im Internet sich aktuell zu halten, ne? Vielleicht hat
Ja,
das diese Notwendigkeit auch so ein
das
bisschen
stimmt.
für die Zeitschriften dann, ja. Ja, und ich
Naja,
meine,
ist.
sind diese, also ist es nicht auch, dieses Dragon, ist das nicht auch D&D-lastig?
Das war nur
Ja,
D&D.
ja.
Also zumindest später, am Anfang war es alles Mögliche, glaube ich, noch. Aber es gab ja auch früher nichts anderes. Also.
Für DSA gibt es ja noch diesen aventurischen Boten, der aber eben nur DSA und eigentlich auch sehr ingame-orientiert ist. Aber das läuft ja zum Beispiel auch noch, interessanterweise, ne?
Ich habe
Das ist
mir, ich hab
natürlich eigentlich eine tolle Sache, auch wenn ich jetzt wenn ich kein DSA-Fan bin, aber es ist natürlich also für das Spiel großartig, ne?
Ja, und der kommt alle paar Monate, ich glaube inzwischen kostenlos. Ich habe ihn irgendwie noch im Abo, darum kriege ich noch ein Abenteuer dabei. Und lässt eben die Geschichte Aventuriens weiterlaufen. Aber das geht natürlich nur bei so einem großen System und hat auch nicht das, was jetzt quasi der im Kopf rumspukt, ist ja so ein genreübergreifendes
Ja, so wie der White Dwarf früher, ne? Das
Spielleiter-Tipps nochmal da drin und
Räumerabenteuer. Genau, solche Sachen.
Ja, Daniel,
Ja.
du bist ja nicht unbelastet bezüglich
Ja,
Zeitung, ne?
ich habe mir schon den Kopf darüber zerbrochen, ob sowas funktionieren könnte, aber ich
Offensichtlich.
schrecke vor der Arbeit zurück.
Okay.
Kann das lohnt einfach nicht. Im Moment, ich glaube, der Vertriebsweg ist die Frage. Muss es heutzutage noch gedruckt sein? Das weiß man nicht. Nächste Frage. Lass uns das nicht weiter
Oh, die
vertiefen.
werden.
Lieblingswürfel habe ich hier auf meiner Liste
Ja,
stehen.
die werden wir lange diskutieren.
Ja, mit Sicherheit.
Wieso
Ich fange mal
das?
kurz an. W20.
Oh Gott.
Warum der W20? Ganz einfach. Als ich DSA ausgepackt habe, habe ich noch nie einen W20 gesehen. Das war mir.
Da ist ein W20 dann direkt bei gewesen?
Ja,
Ja, da
da in der
früher in der Box,
Anfangs.
ja.
Achso.
Da war ein W20 dabei. Habe ich noch nie gesehen, so ein Ding.
Okay, also schnell und einfach.
Ja, schnell und einfach, ja.
Okay, also bei mir ist es der W6. Warum?
Beeindruckend.
Warum? Den hat jeder schon zu Hause. Und ich mag W20s nicht, weil ich brauche nicht 10 verschiedene Nummern, die dafür sind, dass ich ihn nicht getroffen habe, und 10 andere verschiedene Nummern, die sagen, dass er getroffen hat.
Du musst das ja auch ein bisschen komplexer sehen.
Das ist diese
Ja.
Variation, weißt du? Das ist die, die ist, die ist, häufig ist die Variation, die der W20 bietet, gar nicht nötig. Und dann ist aber, ja,
Also
aber.
eigentlich brauchst du, um richtig darzustellen, wie etwas funktioniert, auch um das nochmal festzuhalten, 3 W20. Also ehrlich gesagt, ich hatte mir aufgeschrieben keine. Ich habe gar nicht daran gedacht, mir jetzt, also für mich war ich schon wieder zu sehr auf den einzelnen Würfel bezogen. Und ich bin ja ein, jedes System braucht so ein eigenes Würfelset, Mensch. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt so von der, fände ich einen W12 eigentlich ganz nett. Den braucht man so selten und trotzdem sieht er nett aus. Aber, und vor allen Dingen haben wir alles damit durch fast. Und W4 ist mit Sicherheit der unbeliebteste, weil wenn man da drauf tritt, dann tut einem das tierisch weh.
Das stimmt,
Ja, und
ja.
das ne, ja, da ist die 1 so prominent drauf. Ich finde den deswegen. Ja,
Ich könnte noch den W7er für Dungeon Crawl Classic erwähnen. Das ist auch
ich hatte
ganz
auch mal ein
witzig.
W100, also
Eine
diese
Kugel.
riesige Kugel, wo man nicht ablesen konnte, was das war und der mir irgendwann kaputt gegangen ist und ich die ganzen kleinen Kügelchen
Das
rumfliegen
habe
hatte.
ich einmal gesehen und überhaupt und den Sinn nicht
Ja, du kannst
einfach nicht begreifen
Du
wollen.
kannst jetzt halt schon eigentlich. Ich brauchte ihn zu der Zeit noch nicht mal, da habe ich ja nur DSA gespielt. Und trotzdem hatte ich einen 100-seitigen Würfel, der hat, glaube ich, sogar 12 Mark damals gekostet.
Ah,
Richtig
ja. Anstatt sich
teuer.
einfach einen zweiten
Ja.
W10er zu kaufen, ne, wäre oft zu
Ja,
kritisch
aber
gewesen.
ist ja völlig langweilig. Ist so ein Würfel, der aussieht wie ein Golfball, viel cooler als 2W10 zu werfen.
12 Mark. Der kostet jetzt bestimmt 100 englische Pfund.
Ja, dann ist
so, nächste Frage.
Genau, die Zeit rennt. Wenn es Pen und Paper Rollenspiele nicht geben würde, was hättest du mit der Zeit, die du in das Hobby investiert hast, gemacht? Patrick?
Ja, wahrscheinlich Sport. Würde ich ja, jetzt schon aussehen.
Jetzt bitte ich dich. Das hatte ich auch als erstes ja, überlegt.
Dann
ich
mir gedacht, auch, boah, wann hast du denn Rollenspiele gespielt? Könnte man das fast sogar glauben, ne? Aber nein, ich glaube, ich bin ja ein nerdiger Mensch und ich glaube, das wäre ich auch geblieben, wenn ich nicht diesen Rollenspiel-Nerd-Faktor noch drin hätte. Also irgendwie ohne, also Computer, Serien, Brettspiele wären, glaube ich, immer noch irgendwie ein wichtiger Bestandteil. Also sehe ich jetzt nicht, dass das dann anders wäre.
Ja. Daniel.
Ja, ja, neben den Körperstellen natürlich dann ja wahrscheinlich die Computerspiele, aber daneben auch Bücher. Ich denke, ich hätte auch mehr gelesen. Also das so, bleibt da nicht aus.
Also ich wollte es mir ganz, ganz clever machen. Also ich dachte auch erst hier, ja, dann hättest du vielleicht mal Sport gemacht. Nein, natürlich hättest du, wenn dann eher Computer gespielt. Aber du musst überlegen, wann hast du denn, wann war das denn? Rollenspiele, das haben wir doch meistens dann am Feierabend oder abends gemacht. Und da hättest du ja nicht dich vielleicht dann, wenn das dann eben am Freitag oder zur freien Zeit, dann hättest du dich doch wahrscheinlich trotzdem mit deinen Freunden getroffen.
Ja, ja.
Ja. Dann hättest du vielleicht ein Brettspiel gespielt, dann hättest du Filme geguckt. Oder hättest du mit denen, ne, Alkohol hatten wir schon als Thema, ne, damals. Ja, und ja.
Also ich meine, entweder Sport oder Alkoholsucht offensichtlich.
Das stimmt, ja.
Also
ja,
ich glaube,
das sind so die
mit Pen und Paper ist man guten Kompromiss dann am Ende eingegangen, ne? Wenn man überlegt, dass es auch in Alkoholsucht hätte enden können.
Ja, so, ich fürchte, so muss man das sehen. Stattdessen haben wir uns im Satanismus geflüchtet.
Ah ja, stimmt.
Oh, richtig, in die Kirche gehen wäre auch eine Variante gewesen.
Ja, genau, abends dann.
Genau, abends, ja, Feierabend.
Ja, wobei, die Abend. Ja, was denn die Abendgottesdienst?
Samstagmittag in Gottesdienst.
Sonntags morgens um 6 Uhr.
Okay.
So, was haben wir denn sonst noch hier?
So, jetzt kommen wir zu den nächsten Frage zwei Fragen, die dazu angeleitet sind. Und deswegen bitte ich das zu verhindern, dass wir in absolute Nostalgie schwelgen und uns gegenseitig Geschichten über unsere Spielercharaktere erzählen.
Oh, schön.
Ja, aber Daniel, gibt es einen Spielercharakter? Einen Spielercharakter, der dir in all den Jahren in Erinnerung geblieben ist? Und warum?
Ja, das Problem ist natürlich, ich schlänge jetzt ein bisschen um die Frage herum. Tatsächlich gibt es keinen Spielercharakter, an den ich mich großartig erinnern kann, weil ich glaube, nicht sehr oft, also ich kann es an zwei Händen abzählen, wie oft ich gespielt habe. Aber, was mir natürlich immer in Erinnerung geblieben ist, Spielemesse.
Also das muss doch nicht dein eigener sein, Mensch.
Deshalb, lass mich kurz, ne? Also Spielemesse war es, ich weiß nicht, 3 Jahre her oder so. Ich glaube, es waren ihr beide, wo wir die Runde hatten mit, wir haben es leider nicht gespielt, Dr. Rainer Frank und Josef Matula versus Cthulhu.
Ja, das war so traurig.
Der Anwalt und der Privatdetektiv.
Und dann kam einer, der Cthulhu kennenlernen wollte. Das war so schlimm.
Da mussten wir leider dann doch ernsthaft spielen. Aber es wäre sehr unterhaltsam geworden.
Ja, okay. Vorsicht. Okay. Patrick.
Ja, mir ging, also ich habe erst so den ersten Impuls, habe ich auch gesagt, ich leite ja eher. Jetzt ging mir so im Rahmen der Nostalgie natürlich Roglom, mein Zwerg, mit dem ich damals durch die DSA-Geschichte gereist bin, fiel mir dann wieder ein. Auch alle meine Zwergen in Computerspielen werden noch immer so heißen. Aber es war ein Zwerg, also fragt nicht nach Charaktereigenschaften, damals gab es sowas noch nicht im Rollenspiel. Der konnte gut mit seinem Felsspalter umgehen und das ist die Hauptsache gewesen. Dann ging mir noch durch den Kopf die schwangere Frau, die ich bei Abwärts gespielt habe.
Oh, stimmt.
Das fand ich ziemlich nett. Ja, irgendwie hatte ich gerade noch was, aber... Also ich habe noch einen, den ich nie gespielt habe, der mir irgendwie in Erinnerung geblieben ist, aber das war dann irgendwie so eine hasst Magier und ist gleichzeitig Magiedilettant Geschichte, die wir aber nie gespielt haben. So, Und ich weiß auch nicht, ob ich das heute noch machen wollte, diesen so ein Dings. Aber
Der Spagat.
ja, aber da in die Versuchung werde ich so schnell wahrscheinlich auch nicht kommen.
Also bei mir ist es Mr. Jameson. Und das war ein Cthulhu-Charakter. Und keine Sorge, bevor ich jetzt die hier Geschichten auspacke, der ist mir deswegen in Erinnerung geblieben, weil der sehr viele Cthulhu-Abenteuer überlebt hatte, tatsächlich. Das war eigentlich ganz witzig, aber eigentlich auch wieder nicht, weil er deswegen extrem viele Phobien hatte und sehr wenig hier Stabilitätspunkte.
Oh ja.
Und den habe ich deswegen in das Exil geschickt, weil ich so lange eigentlich vom Spielleiter Daniel getriezt wurde,
Das
ja.
stimmt überhaupt nicht.
Getriezt, ja, aufgrund seiner Schleimphobie und alles, was dann in irgendeiner
Ja.
Weise, und ich musste sofort, oh Gott, es hat mich nachher angekotzt, dass ich bei, ne, natürlich war jedes Monster, wurde extra erwähnt, ach so, da ist ja auch ein bisschen hier schleimig hier dabei, und so, oh, okay, mein Charakter geht natürlich dann wieder in die Höhe. Es wurde nachher langweilig, und ich glaube, das hat quasi dann dafür gesorgt, dass wir uns das also ich zumindest die Debatte angestoßen habe. Hör mal, sowas ist ja alles gut und schön, aber wir dürfen natürlich hier nicht die Spielercharaktere gängeln. Ein Punkt, glaube ich, den ich auch in diversen System Matters-Folgen immer gerne mal wieder betone. So, und deswegen, ne, ohne jetzt weitere Geschichten darüber abzustimmen, kommen wir direkt zur nächsten Frage.
Ich hätte noch einen, ist mir gerade eingefallen. Der Paladin, den ich gespielt habe in unserer D&D-Runde, der niemals eine tolle Ritterrüstung oder ein Schild hatte. Das war auch, weil ich nackt als Sklave irgendwie im Unterreich gefunden
Da hatte
wurde.
der Christian viel Spaß dran
Das
hier, unser
war
Spielleiter.
total toll, wo wir
Ja.
beide als, du warst, glaube ich, der Schurke und ich der Paladin, in dieser Wolke aus Nebel waren, um uns vor den Bogenschützen zu verstecken, weil der Druide als Vogel Zauber abschoss in der Riesenhöhle.
Hatte
Und
der nicht noch seinen Eisbären dabei, weil das
ich
der
glaube ja,
stärkste
weil er aus dem
Charakter
Norden kam, ja. Die, ja.
Ist egal. Okay. Die nächste Frage betrifft jetzt nicht Spielercharaktere, sondern Nichtspielercharaktere. Und ich habe einfach jetzt nee, keine. Ich muss da passen. Ich habe keine. Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich mich
Dir
dann.
fällt gleich einer ein, wenn ich den erzähle.
Okay,
Dann haben wir
dann
denselben.
erzähl
Okay,
mal. gib los.
Ja, also ich habe mittlerweile den Eindruck, dass er ein Teil von mir geworden ist, weil ich es so oft geleitet habe. Er ist natürlich Mr. Corbett aus dieser netten, schönen Bosner Vorstadt, der erstaunliche Dinge in seinem Keller tut. Das wird wahrscheinlich der NSC sein, den ich am häufigsten porträtiert habe in meinem bisherigen Rollenspiel.
Okay, das war
Tolles
auf jeden
Abenteuer,
Fall.
ist aus
Ja.
dem Band Kinder des Käfers. Nach wie vor ein absoluter Klassiker. Der Band ist nicht mehr zu bekommen, nur noch zu horrenden Sammlerpreisen. Aber das Ganze gibt es auf Englisch als Mansions of Madness. Das ist ein bisschen einfacher ranzukommen. Nicht zu verwechseln mit dem Corbett aus dem derzeitigen Einsteiger-Spielerheft, was meiner Meinung nach der schlechtere Mr. Corbett ist. Der bessere Mr. Corbett ist der aus dem Kinder des Käfers Band.
Großartig, den man nicht mehr bekommen kann.
Richtig.
Außer auf
Dankeschön, Arne.
Englisch.
Außer auf Englisch. Du kannst auch Englisch, Matthias.
Er kennt
Ja,
das Abenteuer aber schon.
teilweise.
Wir haben das ja dann schon
Ja, das
mindestens
stimmt. Ich glaube,
dreimal
das habe ich sogar
gespielt.
mehrmals dann gespielt, ja.
Zweimal, glaube
Also
ich,
ich habe
ja.
es auch zweimal gespielt.
Ja.
Also einmal habe ich dann sogar auch rausgefunden, um was es geht.
Ja, das stimmt.
Okay, habe ich nicht beim ersten Mal. Richtig, beim ersten Mal haben wir die Polizei gerufen.
Ja,
Ja,
genau.
das war
Was
die.
dann zu der Debatte geführt hat, darf man in Cthulhu-Abenteuern eigentlich die Polizei rufen?
Ja.
Und nimmt man sich denen nicht den ganzen Spaß dabei?
Naja, man
Ja.
darf, aber naja, ich meine, gut, das war, glaube ich, das zweite Cthulhu-Abenteuer, was ich geleitet habe, ist für mich heute. Naja, ich hab das so oft geleitet, ich kenne alle Variationen. Mit Corbett vor Gericht und so, habe ich auch
Oh,
okay.
alles gehabt, ja.
Patrick, Nichtspielercharakter.
Ja, ich habe auch lange überlegt, weil in seiner Spielerteil, aber ich habe mir einen Praios-Geweihten rausgesucht aus der sieben gezeichneten Kampagne, Davania, weil ich finde, an dem zeigt sich so ein bisschen auch, wie meine Gruppe und vielleicht auch ich in der Darstellung so die Einstellung zur Kirche ein wenig gewandelt hat und dass er irgendwie zu so einem strengen Kumpeltyp geworden ist, in Anführungsstrichen. Der hat mir jedenfalls Spaß gemacht, den immer mal wieder auftauchen zu lassen. Am Anfang hat er die Spieler furchtbar genervt, und irgendwann war er eben so ein bisschen kumpelhaft. Ja, der ist mir so am ehesten durch den Kopf gegangen. Wahrscheinlich gab es aber viele andere, wo man später auch macht, den hat auch Spaß gemacht zu spielen, aber der ist eben als erster eingefallen. Und dann mache ich sozusagen jetzt mal die Abschlussfrage dieser Runde. Matthias, wird Pen und Paper auch in Zukunft noch denselben Stellenwert für dich haben?
Ich fand das schwierig, weil ich sagen würde, es hat ja jetzt schon nicht mehr den Stellenwert, den es auch vielleicht mal hatte. Und dieser Stellenwert, der ist ja, also ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, das ist bei mir immer so ein Fluss. Mal beschäftige ich mich mehr damit, mal weniger. Und das kann so in Monatsrhythmus oder halben Jahresrhythmus manchmal, na, dann ist wieder, dann spiele wieder mehr Computer oder na gut, Phasen, in denen ich mehr gelesen habe, die tauchten die letzten 3, 4 Jahre nicht mehr auf, aber na, man kriegt ja die Zeit trotzdem irgendwie rum. Ja, wird es in Zukunft noch denselben Stellenwert für mich haben? Weiß ich nicht. Ich denke, das hängt bestimmt wieder ganz dramatisch davon ab, ob wir vielleicht nochmal irgendwie ein Revival von Spielrunden bekommen oder nicht. Ja, es hängt ja immer mit dem Umkreis ab, wie viel wird da gespielt. Und ja, gibt es dann vielleicht nochmal immer wieder tolle, tolle Rollenspiele, die einen begeistern können, die einen neu begeistern können. Ja, ich kann es nicht sagen. Aber ich kann zumindest das jetzt so formulieren, dass der Stellenwert sich zu ein von vielen, ne, das ein Hobby von vielen ist, die quasi sich immer wieder ihre Zeit so aufteilen, ne, und ich nie genau sagen kann, ist das jetzt eigentlich das Hobby Nummer 1? Brettspiele ist ja auch, ne, ist ja, würde ich ja fast schon sagen, das steht da schon fast an der Spitze mit Rollenspiel, mit Videospielen, Serien gucken und so weiter. Und dann, ja, schon wieder genug geschwafelt. Daniel, Stellenwert.
Naja, es wird natürlich nicht denselben Stellenwert haben, weil es einen wesentlich größeren Stellenwert hat, weil wir einen Verlag gegründet haben. Und
Ja, das
auch
ist ja nicht das,
Matthias.
das ist ja nicht das Spielen. Ja, okay, stimmt. Ist auch nicht die Frage gewesen. Okay, hast du recht.
Insofern, alles, was Matthias gerade gesagt hat, heißt natürlich nur, ja, er ist auch sehr angetan vom Rollenspiel und tut es eigentlich täglich. Nein, es ist tatsächlich so, ich mache mehr Rollenspiel als jemals zuvor in meinem Leben, wenn ich alles reinrechne, was ich noch schreibe und editiere und was weiß ich. Ich habe auch immer noch relativ regelmäßige Spielrunden, wenn das so klappt, nur nicht mehr mit euch. Das ist eben das Problem. Da hat sich ja, Terminprobleme ergeben, die teilweise lösbar sind und teilweise nicht lösbar sind. Ich denke aber immer noch, dass wir spätestens, wenn wir unsere Shadow of the Demon Lord Runde starten, auch wieder regelmäßiger spielen werden. Weil das auch ein absehbares Ende besitzt. Das finde ich sehr nett. Ich mag mittlerweile Dinge, die ein Ende besitzen. Nicht diese Kampagnen, die so auslaufen ins Nichts. Das habe ich wirklich. Nee, das also muss ich mir nicht mehr geben. Das finde ich eigentlich immer sehr schade.
Ist zu häufig quasi
Ja, viel zu häufig
ins
passiert. Ja.
Verlaufen einfach nur,
Ja. Und besonders tragisch, wenn du viel vorbereitest. Darum habe ich das bei der letzten D&D-Kampagne schon nicht mehr gemacht. Und es war jetzt nicht wesentlich schlechter als alle anderen Sachen.
nein, ist ja nur konsequent, dass du jetzt vielleicht nicht da ein halbes Jahr dir irgendwie
Exakt.
da Stoff machst, sondern vielleicht dann doch nur für die nächsten ein, zwei oder vielleicht sogar maximal 3 Spieleabende dann irgendwas vorbereitest, ne? Aber okay, Patrick.
Ja, bei mir ist das jetzt abgesehen von der beruflichen Frage, wobei das ja mal eher buchhalterisch bei mir ist, ist das so ein bisschen auf der Kippe, glaube ich, gerade. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das durch, dass es einfach schwieriger wird, zunehmend schwieriger wird im Freundeskreis, das hinzukriegen. Das frustet dann schon manchmal so ein bisschen. Ich glaube, das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt und ob man da neue, irgendwie andere Wege gehen muss.
Ich habe gesehen, es gibt noch 2 Bonusfragen.
Da kann ich gar nichts zu sagen.
Okay.
Aber ich kann sie euch ja
Die.
fragen. Haha.
Bitte.
Dann habe ich auch was zu sagen. Bonusfrage 1. Die Grenzen zwischen Rollen und Brettspiel sind fließend. So kann man etwa mit GURPS die Schlachten gegen den Riesenpanzer Ogre nachspielen und so weiter. Also jede Menge Beispiele. Und darum zuerst an Daniel die Frage: Wo siehst du gerne eine Umsetzung vom Rollen zum Brettspiel oder umgekehrt? Und wie sähe diese aus?
Das ist wirklich nicht einfach. Ich musste dann zwangsläufig wieder an Pendragon denken, weil es schon gewisse Aspekte eines Brettspiels besitzt, eben die Lehnsverwaltung und sowas. Jetzt ist aber der Punkt, das ist vielleicht eher eine Frage, die wir diskutieren können. Ich weiß nicht, ob du eine Antwort gefunden hast, Matthias?
Bezüglich Pendragon?
Nein, bezüglich Brett- und Rollenspiel.
Tatsächlich ja, das ist so
meine... Oh, dann würde mich das erstmal mehr interessieren als meine Idee.
Okay, aber ich sag mal, Pendragon-Brettspiel, das wäre vielleicht eher was noch, womit ich mich... ich habe, ja, ich sag mal, meine Probleme mit Fantasy Flight Games Rollenspielen sind hinlänglich bekannt und ich gebe zu, bei das X-Wing Brettspiel, in Anführungszeichen Tabletop, ne, ist bekannt, hoffe ich. Ne? Ein ganz, also ein exzellentes Tabletop-Spiel. Und ich habe mich immer gefragt, wenn, und ich hatte das Star Wars Rollenspiel, das hatte so viele tolle Ansätze und ich habe aber, ne, dieses Streamlining habe ich einfach nicht gefunden. Und ich hätte einfach quasi gehofft, wenn ich da jetzt Elemente aus diesem tollen Raumkampfsystem, habe ich mich immer gefragt, warum findet das nicht Wege ins Rollenspiel und warum kann das nicht so gestreamlined sein, dass ich mich auch darauf, auch auf Raumkämpfe freuen würde. Und das hatte ich meine, das hat sich auch bei den Warhammer 40.000 Settings immer mal so hingezogen und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute, besonders gute Antwort ist. Ich hatte nämlich schon mit dem Start der Frage so ein bisschen Probleme, dass die Grenzen fließend sind. Naja, ich finde ich gar nicht so sehr. Ich unterscheide schon eigentlich ziemlich gerne zwischen dem, was ich in einem Rollenspiel tue und wofür ich das spiele und warum ich Brettspiele spiele. Ne?
Naja, ich meine, die Frage ist offensichtlich gemünzt aus Sicht der Brettspiele, wenn du dir Sachen anschaust wie Mansions of Madness zum Beispiel oder eben auch dieses Omega Protokoll war es auch, glaube ich, ne? Dieses Dungeon Crawl Ding oder Decent 2, solche Sachen. Da geht es natürlich dann so in diese typische D&D-Richtung oder wenn es natürlich der Rollenspiele blickst, eben dann tatsächlich die Beispiele, wo du hier Brettspielartig Schlachten nachstellen kannst oder sowas. Ne?
Ich weiß, und im Grunde ist es ja dann so auf der in die eine Richtung gefällt dir ein System oder ein Rollenspiel so gut, dass du davon irgendwie ein Brettspiel sehen möchtest. Mhm. Aber ich muss immer sagen, Brettspiele sind ja für mich sowas Eigenes, wo ich denke, das ist mir eigentlich nicht unbedingt, also das brauche ich nicht unbedingt. Ein gutes Brettspiel ist ein gutes Brettspiel. Ne? Und ich will jetzt nicht unbedingt, also ich muss jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das ist aber ein tolles Rollenspiel und davon hätte ich gerne eine Brettspielumsetzung. So funktioniere ich irgendwie nicht. Ne? Ich kann dann, ich freue mich in meinem Brettspieluniversum, wenn dann neue Produkte und neue Ideen auf den Markt kommen, aber ich würde nie so ticken, dass ich denke, aber das ist so jetzt ein tolles Rollenspiel, davon würde ich doch jetzt gerne mal ein Brettspiel sehen. Ja, aber hier, wenn ich nur an so großartige hier Unsinnigkeiten denke, wie das Witcher-Brettspiel zum Beispiel. Ja, denn ich mir, also das ist ja eine meiner Lieblings, das ist ja eine großartige Fantasy-Welt und Hintergrund und okay, das könnte sicherlich ein tolles Rollenspiel werden. Da haben wir jetzt, ja, da haben wir jetzt so einen Punkt.
Könnte auch ein tolles Brettspiel werden.
Aber das, also das Brettspiel, was wir haben, das ist schon mal totaler Quatsch, ja. Das ist
nicht gut, ja.
Interessant, okay, vielleicht kann man das, es gibt einen Punkt, es gab ja letztens hier die Neuigkeiten von dem Dark Souls Brettspiel.
Ja.
Ja, vielleicht taugt das was, aber weißt du was, das ist mir egal, das hat keinen Vorteil, bloß weil es diese, also ne, ich gucke vielleicht mal drauf, weil ich ein großer Dark Souls-Fan bin, dann gucke ich mir an, hey, was ist das für ein Brettspiel? Aber dann kann ich genauso gut nach ein, zwei Gameplay-Videos und Tutorials kann ich, also habe ich da auch gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich. Hm. Fertig.
Ja, ist eine schwierige Frage. Ich wüsste gar nicht, also wie gesagt, Pendragon ist mir nur eingefallen, weil das an sich schon ein paar Elemente besitzt von so einer Wirtschaftssimulation.
Ja, aber du magst ja das Rollenspiel und die Frage ist, brauchst du davon jetzt deswegen ein Brettspiel? Ne? Du magst es ja, weil es funktioniert als Rollenspiel und wie es
ich
als hab,
ich habe die Sachen eigentlich auch ganz
also,
gerne
ich mein, getrennt. Ich kann ja sagen, es gibt ja jetzt auch einige DSA-Brettspiele und ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so auf der riesigen Brettspielwelle, aber ich muss sagen, dass die mich jetzt nicht mehr locken, weil da DSA draufsteht. Vielleicht sogar aus den Erfahrungen, die man hat, ne, dass die Marke genutzt wird, um irgendein Spiel zu verkaufen, was es dann nicht hat, ohne das
Ja.
jetzt zu diesen DSA-Spielen sagen zu wollen, ne? Aber du hast gerade das Witcher-Brettspiel irgendwie angesprochen und wie oft hat man schon irgendwie dann Brettspiel, Serie, Film zu etwas erlebt, was einfach aus einem anderen Genre kommt und gemerkt, ja, da soll einfach der Titel soll den Schrott verkaufen, um es mal auf den Punkt zu
Cthulhu
bringen.
Monopoly.
Ja, oder also ganzen das schlechteste Computerspiel aller Zeiten war, glaube ich, E.T., die Spielumsetzung.
Schön.
Solche Sachen.
Ja. Ja, denkt an, also Battlestar Galactica ist ein
Ja,
Top-Brettspiel.
das stimmt.
Das ist aber einfach auch ein, es bleibt ein Top-Brettspiel. Selbst wenn man jetzt den Galactica-Hintergrund vielleicht da irgendwie sich wegdenken würde. Ich glaube, das funktioniert vielleicht dann eher bei Rollenspielen, funktioniert das vielleicht eher, dass ich vielleicht etwas favorisieren würde, wenn ich das in einem bekannten oder tollen Setting, das Dark Souls Rollenspiel, das Witcher Rollenspiel, ne, dass ich da sitze und sagen würde, boah, die finde ich irgendwie klasse, diese Hintergründe, und da würde ich jetzt gerne ein Rollenspiel von sehen. Muss ich sagen, vielleicht aus dem Grund, weil ich da dann Geschichten erleben möchte. Aber beim Brett- oder Kartenspiel, ja, da sind das ja die Mechaniken. Da bin ich gar nicht so darauf angewiesen, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist, ne, das muss für mich. Ich bin also vielleicht da auch, ne, optisch. Ich mag, wenn es schick aussieht, aber ich sag mal, hier das Brettspiel Rex, was ja das eigentlich damals ein Remake vom Dune war und eigentlich auch diese ganzen Familien da und diese politischen, ne,
Häuser.
die genau, danke, die Häuser von Dune da eigentlich nachstellen soll. Das war für mich. Also klar, wäre auch witzig gewesen, aber das brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Wenn es ein gutes designtes Spiel ist, dann funktioniert es trotzdem. Ja.
Ja, stimmt. Zweite Bonusfrage.
So, bleiben wir beim Brettspiel, während meiner Meinung nach, ich nehme an, Kite ist gemeint, im Rollenspiel bei den Kernmechanismen in Form von Zielwurf, Unterwürfeln, Gummipunkten oder ähnlichem oftmals große Ähnlichkeiten zwischen den Systemen vorzufinden sind, gibt es bei Brett- und Kartenspiel eine ungeheure Vielzahl von Mechanismen und Variationen. Gibt es einen Mechanismus aus Brett- oder Kartenspiel, der in deinen Augen die Möglichkeit von Rollenspielen lohnenswert erweitern würde? Daniel!
Ja, ich kann zu etwas greifen, was tatsächlich existiert, was sich nicht am Markt durchgesetzt hat. Und zwar nehmen wir mal die Methode des Deckbuildings. Ich bin jetzt kein riesen Deckbuilding-Fan, aber
Ja.
Gamma World in der vierten Edition, nee, das stimmt nicht. Also Gamma World für D&D 4, also es ist nicht die vierte Edition von Gamma World, da gab es mehr Auflagen von. Aber da gab es Karten dabei mit Fertigkeiten. Und jedes Mal, wenn die Charaktere, weil das Setting eben ein bisschen ungewöhnlich war, so ein postapokalyptisches Setting, auch mit Hang zu unterhaltsamen Rollenspiel anstatt schrecklich ernst, jedes Mal, wenn die Charaktere da in einen Flux geraten sind oder sowas, dann haben sie von ihrem Stapel mit Fertigkeiten, beziehungsweise mit besonderen Talenten eine neue Karte gezogen und dann wurde das ausgetauscht. Dann konntest du plötzlich nicht mehr teleportieren, sondern du konntest Feuer schießen. Das fand ich von der Mechanik her eigentlich nicht schlecht. Das war sehr unterhaltsam, aber wie gesagt, Wizards of the Coast hat da wahrscheinlich versucht, Sammelkarten in Rollenspiele unterzubringen, um da nochmal ein bisschen mehr Geld rauszuziehen. Das war dann eher ein Schuss in den Ofen, das hat allen Leuten nicht gefallen.
Ja. Patrick,
Nee,
ich habe.
ich habe da nichts, ich habe aber auch nicht den Überblick und darum gebe ich an den Brettspielexperten weiter.
Ich habe, also ich musste, das ist deswegen muss ich jetzt so schmunzeln, weil ich ne, bei Deckbuilding, Card Drafting, das sind so Elemente aus ne, aber ich habe jetzt hier noch ein paar, ich habe mir nur so ein paar überlegt, was gibt's denn da eigentlich? Hier statt Würfeln ziehst du Zufallskarten. Du bietest um etwas. Gemeinsam zum Beispiel bei Galactica Krisenkarten dann irgendwie besiegen und diese Punkte reinlegen und dann nach Verrätermechanik falsche Dinger da reinschmeißen können und verheimlichen. Das Da muss ich wieder auf den Punkt von vorhin zurück. Das sind aber für mich irgendwie so Brettspielelemente. Selbst dieses, und bleiben Brettspielelemente. Ich sehe nicht, wie das Rollenspiel erweitern kann, weil das quasi, das sind für mich irgendwie so zwei verschiedene Punkte. Selbst bei der Anwendung, wie du jetzt das Deckbuilding bei Gamma World hier da beschreibst, das ist für mich, das verbessert nur diesen Kampf. Und damit mehr oder weniger den Brettspielaspekt, den das mit sich bringt. Und deswegen muss ich das eigentlich verneinen. Deswegen würde ich sagen, ich sehe keine Möglichkeit also, oder, ich meine, das ist jetzt so, das kann ich ja jetzt so gar nicht sagen, aber aus denen, die mir jetzt so in den Sinn kommen, würde ich jetzt keine dauerhafte, sinnvolle Verbesserung für ein Rollenspielprinzip, ne, das dann mit Würfeln versucht, Chancen abzugleichen, da sehe ich jetzt, da sehe ich nur eigentlich Verbesserungen oder Vereinfachungen für die Kampfmechaniken vielleicht manchmal. Und dann vielleicht auch nicht mal immer die besten. Wenn ich überlege, wie ein ganz tolles System dann hier, vielleicht wie das letzte D&D 5, da habe ich auch nicht das Gefühl, also ist nicht schon fast der gewollte Rollenspielkampf à la D&D 5, der dann so taktisch ist, da habe ich ja eher das Gefühl, da sind ja Sachen, die können sich Brettspiele von Rollenspiel abgucken. Wie würdest du, genau, ich musste auf das Beispiel kommen, wenn du jetzt im taktischen Kampf irgendwie darstellen möchtest, du kämpfst gegen den Troll, dann habe ich so das Gefühl, würdest du jetzt über die Abstraktion von Brettspielmechaniken dichter rankommen, als du vielleicht in so großartigen taktischen Systemen wie im Rollenspiel. Und ich glaube, da ist das Rollenspiel schon genau das Richtige. Und vielleicht auch tatsächlich das, was du dann, weswegen dann auch viele, die jetzt aus taktischeren Gründen Rollenspiel oder dann Tabletop favorisieren, dann auch in diese Schiene dann da auch ihren Bereich finden werden, warum sie das dann tatsächlich sogar vorziehen würden vor einem Brettspiel. Also ich sehe da auch wieder sehr wenig Punkte, wie man offensichtlich jetzt merkt.
Die Frage ist wirklich sehr schwierig. Also ich könnte mir durchaus noch so ein paar Varianten vorstellen, wo man sehr ungewöhnlich den Informationsfluss regeln könnte. Beispielsweise, dass der Spielleiter sagen wir mal, Krisenkarten hat, die Spieler aber mit ihren Karten kontern, aber der Spielleiter weiß nicht, dass diese Karten existieren oder irgendwie sowas. Aber ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, ob das hilft
Also,
beim Spiel.
was mir gerade durch den Kopf ging, ist, wo ich mir das am ehesten vorstellen kann, ist, wenn du es aus dieser Ebene rausnimmst, ne? Also, das, was du gerade mit Pendragon hattest, also so ein Strategiemodus neben dem, aber das hat ja dann mit dem Rollenspiel auch schon nichts mehr zu tun, ne? Dann
Ja, das stimmt.
hast du den Bau deiner Kolonie, du könntest auch eine Strategiekarte machen und Einheiten wie bei Risiko von mir aus durch die Gegend bewegen, aber dann spielst du eigentlich eher ein Brettspiel mit Roll, also und dann zwischendurch Rollenspiel. Das sind dann zwei Spiele, die eher miteinander verknüpft sind. Und ich glaube, das kann auch gut Spaß machen. Ich finde diese neuen Aspekte von strategischen oder Simulationsaspekten im Rollenspiel nicht ganz uninteressant. Aber ich glaube, das hat ja auch alles so seine Gründe, dass das verschieden ist. Also Brettspiele sehr haptisch, da geht es ums Anfassen, ums Sehen, ums genau erfassen der Situation, und Rollenspiel ist ja einfach viel Beschreibung, Vorstellungskraft. Da geht es ja darum, auch manche Dinge so ein bisschen abstrakter zu machen. Ich glaube, eine Szene, die du beschreibst als Spielleiter, die sehen fünf Spieler völlig verschieden. Und da kommt es ja dann eher in den Aspekt rein, wo dann der Kampf dazu kommt.
Ist aber jetzt, der hast du den interessanten Punkt aufgemacht. Ich habe ja dann auch selber gemerkt, eigentlich, so wie ich mir Rollenspiel, ich habe irgendwie dann doch eine ganz altmodische Vorstellung von Rollenspiel, so wie ich sie auch mag, ne? Eben Sessel setzen mit dem Blatt Papier, höchstens mal einen Würfel würfeln und dann ist das, ne? Und dadurch die Entscheidung beeinflussen, ob ich was kann oder nicht. Aber eigentlich ist das für mich eine ganz sehr erzählerische Angelegenheit. Und weil ich dann auch irgendwie, ne? Und ich meine, ich bin hier von uns dreien vielleicht derjenige, der sich noch am ehesten damit anfreunden kann, Kampfelemente dann da drin zu haben. Aber auch da kann ich nachvollziehen, nein, ich will die auch sehr schnell haben, weil ansonsten würde ich Descent spielen oder Omega Protocol oder die zahlreichen großartigen Brettspiele, die dann diese Dungeon Crawl Sachen gut und vielleicht besser darstellen und dann auch das auch noch jetzt den Punkt, den du jetzt gerade auch, das noch so schön haptisch machen mit Figuren und Kartenelementen und so weiter. Eher vielleicht dann, genau, interessanter Punkt, die Verbindung. Zum Beispiel, ne, glaube ich, tauchte letztens noch so ein Artikel auf, wo Fantasy Flight versucht, das zu verknüpfen. Du kannst nicht nur das Rollenspiel spielen von Star Wars, sondern hey, dann benutzt du das X-Wing Tabletop-Spiel, um quasi deine Gefechte damit zu spielen. Eigentlich gar keine schlechte Idee. Mhm. Ist vielleicht ist aber
dauert ja, ein bisschen zu jetzt, lange, finde ich. Aber
ist, guck mal, da stehen wir drei jetzt hier und können dem irgendwie alle drei aus unseren verschiedenen Blickwinkeln vielleicht aufs Rollenspiel, aber eigentlich gar nicht so viel abgewinnen, weil wir dann doch irgendwie, ja, treffen wir uns jetzt hier zum Tabletop X-Wing spielen oder
ja, genau.
zum Rollenspiel.
Komplizierte Frage. Aber
ich glaube, dass die Frage ist ja, gibt es in einem Brettspiel irgendwo, es ist, also die einzige Systematik, die ich im Rollenspiel mir maximal vorstellen könnte, wäre so Deckbuilding-Geschichten. Aber ob das so, also ich weiß es nicht. Ne? Es muss ja eigentlich ein anderer Mechanismus sein, um die Zufallsauswahl vorzunehmen.
Außerdem würden wir natürlich niemals jetzt die richtig guten Ideen raushauen, weil wir die natürlich alle unternehmerisch ausbeuten wollen.
Natürlich würden wir das nicht machen, weil wir immer noch so ein Community-Ding
sind. Ja, natürlich, wir sind so ein Community-Podcast.
Und würden das alles so bekannt geben. Nein, aber ich glaube, ja. Obwohl, ihr könnt uns natürlich gute Vorschläge schicken. Ganz anonym.
Ja, die wir in unseren nächsten Produkten dann verwursten können.
Das stimmt, ja. Denn das Tolle ist, Copyright besteht nicht auf Spielregeln.
Ja, jetzt sag den Leuten das auch noch vorher.
Ach, verdammt, Mist. Ja, das war unsere Episode, denke ich mal. Vorher unsere Geburtstagsepisode sogar. 7 Jahre System Matters.
Ja, wollen wir das Stöckchen noch weiterwerfen an 3 andere Podcasts?
Ja, gerne. Wenn du das machst.
Ach so, wie macht man das denn?
Ich kann er das nicht beantworten. Ich kann mit diesen E-Mails
sagen. Man kann ja aber gucken, ob die das hören. Aha.
Ja, das kann natürlich sein.
Genau. Könnte natürlich peinlich werden dann, ne? Auch für uns.
Ja, bestimmt.
Wenn es keiner mitbekommt.
Ja, ich glaube, sind auch alle bei Twitter, dann kann man die mal antwittern. Also zumindest hier, ich glaube, sie haben uns, ich weiß nicht, ob sie uns nur Kapitalismus vorgeworfen haben oder auch Erzfeindschaft, die Jungs, Leute von ausgespielt.
Ja, die hassen
wieder. Ja, genau. Dann müssen wir uns noch revanchieren für das Verwuscheln von Karten und Flyern auf unserem RPC-Stand. Das hat sehr lange gedauert beim Escape-Podcast.
Die hassen wir auch.
Und jemand anders hat uns sozusagen mit der Überschrift der ersten Folge, ich glaube, so kann man das sagen, nachgemacht. Unsere erste Folge hieß Superhelden. Der neue Rollenspiel-Podcast aus Österreich hat den Titel Rollenspiele und Superhelden. Bezieht sich aber auf die Austrian Superheroes, eine schöne Comicserie im Übrigen. Vielen Dank für den Hinweis an der Stelle. Und auch ihr seid damit jetzt mit diesem Stöckchen beworfen, wirft man damit? Naja, ihr habt den.
Damit wirft
man. Ja, ihr habt den jedenfalls weitergereicht bekommen und müsst euch.
Die hassen wir auch. Und was wir am meisten und was das Perfides ist an unserem Plan, wir vernichten deren super Konzept mit 30 Minuten. Versucht mal die Blockstöckchen in 30 Minuten zu
behandeln. Ja, die machen 2 Folgen daraus.
Oh, verdammt.
Ach, aber jetzt können wir da rausschneiden, diesen Tipp.
Ja, bestimmt. Okay, ich denke, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe noch 2-3 Sachen auf der Festplatte, die ich schneiden muss. Unter anderem geht es weiter mit dem OSR-Podcast demnächst. Das ist schon aufgezeichnet mit Andreas. Und das andere war die Episode, die ich mit Frank und Stefan aufgezeichnet habe, die eine neue Themenreihe begründen wird und sich mit Filmen beschäftigt. Dauert aber auch noch ein bisschen, bis das fertig ist. Und uns drei hört man dann wahrscheinlich wieder im Juni.
Juli.
Genau. Stimmt, Juni ist ja schon rum. Ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, tschüss.